Nimm einmal die Corona-Krise. Plötzlich war nichts mehr beim Alten. Seither müssen wir ständig Entscheidungen treffen, wie wir uns verhalten. Entscheidungen, die nicht nur uns, sondern auch die Menschen um uns herum betreffen. Wann testen, wo die Maske, impfen ja oder nein? Was ist erlaubt und was ist verantwortungslos? Du hast vielleicht auch Leute in deinem engeren Umfeld, von denen du überrascht warst, weil sie völlig andere Ansichten haben, als du glaubtest. Die einen igelten sich ein, die anderen wurden aktiv im Kampf gegen Corona und die nächsten kämpften gegen die Corona-Maßnahmen. Und dazwischen gab es noch so viele andere Meinungen. Vielfalt, Wandel, immer neue Herausforderungen. Was manche als Bereicherung wahrnimmt, überfordert den anderen schlicht. Warum ist das so? Und was können wir tun, um die anderen besser zu verstehen, ohne uns und unsere eigenen Visionen aufzugeben? Weshalb fällt es uns so schwer, unbefangen andere Perspektiven einzunehmen? Und wie eng ist unsere eigene Identität mit den Bildern verknüpft, die wir von anderen Menschen haben? In den Blinks zu Die Logik der anderen von Klaus Doppler und Leandam Palwa werden wir uns mit diesen wichtigen Fragestellungen beschäftigen. Erwarte von mir aber bitte keine Antworten. Vielmehr würde ich mich darüber freuen, wenn ich dir einfach die Augen dafür öffnen kann, wie wichtig und inspirierend diese Fragen sein können. Wie bereichernd echter Dialog und wie gefährlich und veraltet festgefahrene Meinungen sind. Ich bin Michelle und nehme dich in den nächsten 7 Blinks mit auf eine kleine gedankliche Reise, die uns zu dir, zu mir, nach Südafrika und in die Zukunft führen wird. Noch nie waren wir so gut mit dem Rest der Welt vernetzt. Noch nie standen uns so viele Informationen zur Verfügung und noch nie war die Übermittlung so unmittelbar. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass wir klüger sind und die Welt besser verstehen oder gar, dass wir als globale Gemeinschaft einander viel näher gekommen sind. Im Gegenteil, die Informationsflut überfordert uns auch. Immer kürzer wird die Zeit zwischen Ereignis, Information, Interpretation und erwarteter Reaktion. Schnell, 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 schnell verstehen, schnell urteilen, schnell handeln. Dabei geht uns der Blick für die Perspektive der anderen genauso schnell verloren. Konnte man sich früher noch von der Welt abkapseln, nach dem Motto, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, geht das heute nicht mehr. Die Welt ist zum globalen Dorf geworden, in dem sich ein Virus rasend schnell über Grenzen hinweg ausbreiten kann, in dem wir unseren Lebensstil mit Bewohnern anderer Kontinente vergleichen, in dem uns Themen wie Landflucht, Bevölkerungsexplosion, Folgen des Klimawandels, politische Spannungen und militärische Konflikte alle etwas angehen, weil wir nicht nur davon erfahren, sondern die Folgen, egal wo auf der Welt, auch zu spüren bekommen. Dieser Wandel ist relatives Neuland. Im Prinzip lernen wir das globale Dorf erst kennen. Wir werden zunehmend Menschen, Kulturen und Logiken begegnen, die uns schlicht und ergreifend fremd sind. Sie sind anders. Die zentrale Frage dabei ist, wie wir handeln wollen. Agieren wir füreinander, miteinander, nebeneinander oder gar gegeneinander? Um darauf eine Antwort zu finden und uns erfolgreich auf die Herausforderungen des Wandels einzustellen, sprich, um zukunftsfähig zu sein, braucht es Dialog. Für die Autoren gehört Wandel zum Leben dazu. Der Aufruf zu mehr Dialogbereitschaft und einem Verständnis für die anderen ist nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern Teil ihrer Identität. Klaus Doppler hat in seinem Leben mehrfach neu angefangen. Er wurde mit 25 Jahren zum Priester geweiht, er lebte im Kloster und folgte dem Gelübde von Armut und Keuschheit. Als er sich aus seinem, wie er sagt, frommen Korsett befreit hatte, studierte er Tiefenpsychologie, um sich und andere besser zu verstehen. Er machte als Berater von Unternehmen Karriere, prägte den Begriff Change Management im deutschsprachigen Raum und arbeitet heute noch mit über 80 Jahren weiter. Nicht weil er muss, sondern weil er dazulernen will. Sein Co-Autor Leandam Palwa ist ein in Kapstadt lebender Architekt, der viel Zeit in Deutschland verbracht hat. Anfänglich, weil er musste. Denn er war Anti-Apartheids-Aktivist und nach 3 Jahren im Gefängnis flüchtete er ins sichere Ausland. Heute engagiert sich Mpalwa für einen sozialen Wandel in Südafrika. Was das für seine Architektur bedeutet, werde ich dir in einem späteren Link noch genauer erklären. Lass uns jetzt aber erstmal schauen, was das andere überhaupt ist. Wer bist du? Woran soll man dich erkennen? Was macht dich unverwechselbar? Wenn du diesen Fragen nachgehst, dann lotest du nicht nur aus, was dich besonders macht, du grenzt dich gleichzeitig durch den Vergleich von anderen ab. Das ist ganz natürlich. Wir alle formen so unser ganz persönliches Profil. Und das geschieht nicht nur im luftleeren Raum. Will heißen, ohne das Ich gibt es auch keine Andersheit. Und umgekehrt. Es ist eine enge symbiotische Beziehung. Das gilt für dich als Individuum genauso wie für Gruppen. Nehmen wir einen Fußballfanclub. Die Identität seiner Mitglieder lässt sich über die bedingungslose Unterstützung des Teams, aber manchmal eben auch über die fast an Hass grenzende Verachtung der gegnerischen Mannschaft und ihrer Fans definieren. Der Club und die anderen. Und auch Organisationen und Unternehmen folgen diesem Prinzip, wenn sie sich von ihrer Konkurrenz abgrenzen wollen. Wenn sich die Autoren nun für das Verstehen und die Akzeptanz von Andersheit einsetzen, dann ist das kein Plädoyer für Assimilation und Einheitsbrei. Du darfst ruhig weiterhin Fan deines Fußballclubs bleiben. Aber wie wäre es mit dem Verständnis, dass auch die Fans des anderen Clubs ihre ganz eigenen Gründe haben, weshalb sie zu ihrem Verein stehen? Du bist bereits tolerant und lässt Fußballfan Fußballfan sein, so dein Einwand? Nun ja, auch mit der viel gepredigten Toleranz ist das so eine Sache. Allzu oft erwächst sie gar nicht durch echtes Verständnis und Anteilnahme, sondern ist ein Zeichen von Überheblichkeit. Großzügig wird jemand oder ein Verhalten toleriert, aber bitte nur, solange es einem nicht an die Substanz der eigenen Macht oder des eigenen Geldes geht. Kurz, es geht darum, dem anderen mit offenen Augen und möglichst unvoreingenommen zu begegnen. Und das ist verdammt schwer, für jeden von uns. Denn instinktiv nähern wir uns dem fremden anderen mit uns bekannten Begrifflichkeiten, Sichtweisen und Erklärungsmustern. Denk nur an den Satz, das ist vollkommen logisch. Aber nur weil etwas deiner Logik folgt, muss es noch lange nicht für andere logisch erscheinen. Logisch ist für dich, was in deine Welt passt, was du als normal und klar betrachtest. Mit diesem Satz enthüllst du aber auch, dass du in deiner eigenen Wahrnehmung gefangen bist. Die Logik und Einschätzung der anderen wird ignoriert. Dabei ist es doch so. Jeder verhält sich in seiner eigenen Wahrnehmung vernünftig, konsequent und logisch. Der Impfgegner genauso wie der Impfbefürworter. Mit vorgeprägtem Blick fällt es also schwer, das andere ausreichend zu erfassen. Wenn wir erkennen, dass wir die Wahrheiten nicht für uns gepachtet haben und es uns gelingt, auch andere Blickweisen zu akzeptieren, dann ist dem Zusammenleben in unserem globalen Dorf schon sehr geholfen. Nur wer über den eigenen Tellerrand hinausblickt und sich aus dem sicheren Hafen seiner eigenen Perspektive begibt, kann die Welt auch wirklich entdecken und sich für kommende Stürme wappnen. Wir müssen den anderen ins Boot holen, heißt es in der Managementsprache. Aber wie wäre es, wenn wir stattdessen versuchen, ins Boot des anderen einzusteigen? Es ist ein Wort, das auf den ersten Blick Gemeinschaft und Verbundenheit ausdrückt. Wir. Denk nur an eine Zeitungsüberschrift wie »Wie können wir mit der Angst vor der Krise umgehen?« Die Journalistin suggeriert hier, dass es tatsächlich eine Krise gibt und ich und du auch davor ebenso viel Angst haben wie sie. Wir werden gedanklich in eine bestimmte Richtung geschoben. Die Journalistin zieht uns also auf ihre Seite, bevor wir uns überhaupt inhaltlich mit dem Gesagten auseinandergesetzt haben. Du wirst merken, auch ich benutze in diesen Blinks öfter dieses vereinnahmende Wir. Und ich hoffe einfach mal, dass du es nicht ätzend findest. Auch wenn es darum geht, Menschen auf einen gemeinsamen äußeren Feind einzuschwören, wird das Wir instrumentalisiert. Es ist ein emotionaler Schnellkleber, der über große Unterschiede innerhalb der Gruppe hinwegtäuscht. Die inhaltliche Auseinandersetzung wird vorerst reduziert. Dieses Wir existiert deshalb oft nur sehr kurzfristig. Erinnere dich beispielsweise an das Gemeinschaftsgefühl ganz am Anfang der Corona-Pandemie. Das Virus war der gemeinsame Feind. Man beklatschte das Gesundheitspersonal und war angesichts der Bedrohung bereit, Einschnitte hinzunehmen und über unterschiedliche Einstellungen hinwegzusehen. Nur wenig später taten sich aber die ersten großen Bruchstellen auf. Und die Polarisierung der Gesellschaft beschleunigte sich sogar noch. Wie kann aus einem Wir also eine echte emotionale Gemeinschaft entstehen? Das funktioniert nur dann, wenn alle Beteiligten, sei es nun ein Paar, eine Gruppe oder ein Team, gleichermaßen in das Wir investieren. Wenn sie sich beispielsweise an gemeinsamen Zielen oder Werten orientieren. Diese Art der Gemeinschaft lässt dann auch gebührend Raum, damit sich Einzelinteressen entwickeln können. Unterschiedliche Ichs, Interessen und auch Andersheiten werden hier angemessen und ausgewogen miteinander verknüpft. Ein solches Wir kann nicht auf Zwang beruhen, ist grundsätzlich bestandsgefährdet und deshalb dauerhaft pflegebedürftig. Es erlaubt zudem Wandel und die Freiheit, gegebenenfalls aus diesem Wir auszusteigen. Du siehst, dass so ein unscheinbares Wort wie das Wir ganz unterschiedliche Bedeutungen haben kann. Ich, wir, die anderen. Es ist gut, genauer zu hinterfragen, was mit diesen kleinen Wörtern tatsächlich gemeint ist und in welcher Beziehung sie zueinander stehen. Wie können wir nun unsere Augen für die Logik anderer Menschen öffnen? Wie eine Brücke in die Welt der anderen bauen? Die Autoren setzen auf drei Pfeiler, die eine solche Brücke stützen sollen. Um eine Beziehung zu anderen aufzubauen, brauchen wir demnach als ersten Pfeiler ein gemeinsames emotionales Fundament. Der zweite Pfeiler ist ein stabiles Selbstwertgefühl aller Beteiligten. Und der dritte Pfeiler ist die Annäherung durch echten Dialog. Was heißt das konkret? Nehmen wir den ersten Pfeiler, das gemeinsame emotionale Fundament. Emotionen spielen in der Begegnung mit anderen eine entscheidende Rolle. Deshalb ist es wichtig, dass man zunächst sein eigenes emotionales Navigationssystem kennt. Was sind zum Beispiel deine Triggerpunkte, die eine starke emotionale Reaktion auslösen? Und dann kommt es natürlich noch auf das Verständnis für die emotionale Welt der anderen an. Du musst hier gar nicht in die Ferne schauen. Überleg einmal, wie unterschiedlich selbst enge Freunde von dir mit Emotionen wie Freude, Trauer oder Enttäuschung umgehen. Wie vielfältig sie lieben und leiden und auf welche Arten sie das alles wahrnehmen und kommunizieren. Stell dir nur mal vor, wie unterschiedlich sich Emotionen dann noch in verschiedenen sozialen Gruppen, Kulturkreisen oder in internationalen Kontexten interpretieren lassen. Wenn du die Welt nicht nur aus deiner eigenen Blubberblase heraus wahrnehmen willst, hilft es nur, immer wieder empathisch nachzuhaken. Frage bei den anderen nach, wie ihre vermeintlich eindeutigen Emotionen und Begriffe wirklich gemeint sind, statt davon auszugehen, dass du schon alles verstanden hast. Das allein reicht aber noch nicht für unsere Brücke in die Welt der anderen. Denn selbst eine emotional inszenierte Willkommenskultur wird schnell zum Strohfeuer, wenn der zweite Pfeiler nicht zum Tragen kommt. Wenn es auf beiden Seiten an Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl fehlt, folgt auf das große Hello and Welcome schnell die Ernüchterung. Nur wenn eine Beziehung gleichberechtigt ist, wird sie auch belastbar bleiben. Davon sind wir aber oft meilenweit entfernt. Geflüchtete und Zuwanderer können ein Lied davon singen. Integrationsprogramme sind oft so strukturiert, dass sie eine einseitige Anpassung erfordern und ein Zweiklassensystem manifestieren. Hier der Spender, der den Fremden aufnimmt, und dort der Empfänger, der doch bitteschön wenigstens Dankbarkeit und Anerkennung für die erfahrene Großzügigkeit zeigen soll. So werden Abhängigkeiten geschaffen, die ein wirkliches Kennenlernen des jeweils anderen und seiner Weltsicht unmöglich machen. Der Kern des dritten Pfeilers ist schließlich der Dialog. Ein echter Dialog muss ergebnisoffen sein. Gehst du dagegen schon mit der Absicht in ein Gespräch, jemanden von deiner Meinung zu überzeugen, dann ist das kein Dialog, sondern ein Schlagabtausch. Kommt dir das bekannt vor? Während der andere spricht, überlegst du nur, wie du seine Argumente widerlegen kannst. Das ist nur vorgetäuschtes Zuhören. In einem echten Dialog geht es aber nicht darum, auf Sendung zu sein, sondern auch zu empfangen, also zu erkunden, zu verstehen und wirklich zuzuhören. Wenn du das üben möchtest, habe ich hier noch einen Tipp für dich. Du kannst mit einem Freund ein kleines Dialogtraining machen. Sucht euch dafür ein heftig umstrittenes Thema aus. Einer legt los, der andere muss zuhören und darf nicht unterbrechen. Bevor der Nächste dran ist, muss er alle Argumente seines Vorredners wiederholen, egal wie er dazu steht. Wenn das nicht gelingt, dann darf der Erste nochmals seine Sicht darstellen. Erst wenn alles verstanden und richtig wiederholt wurde, werden die Rollen getauscht. Ist das zu schwer, dann holt euch ruhig noch eine dritte Person dazu, die eine Art Schiedsrichterrolle übernimmt. Die Übung macht noch etwas deutlich. Wenn wir nur versuchen, unser Gegenüber von unseren Zielen oder unserer Weltsicht zu überzeugen, dann werden wir uns nicht weiterentwickeln. Wir erstarren. Zukunftsfähigkeit sieht aber anders aus. Was wir aus Krisen für die Zukunft lernen können, darum geht es jetzt. Sie ist wirklich an niemandem vorbeigegangen. Ob jung oder alt, reich oder arm, auf Hawaii oder in Timbuktu, die Corona-Krise hat auf die eine oder andere Weise wohl jeden in unserem globalen Dorf berührt. Sie hat alle Gewissheiten auf den Kopf und uns vor große Herausforderungen gestellt. Und damit ist es keineswegs einfach vorbei. Aber wie siehst du das? Glaubst du, dass wir nach der Pandemie einfach wieder zu unserem früheren Alltag zurückkehren sollten? Was ist mit den neuen Errungenschaften wie dem Homeoffice? Und was bleibt von den starken Brüchen in der Gesellschaft, die sich aufgetan haben? Sollen und können wir das einfach ignorieren? Die Autoren plädieren jedenfalls dafür, den Dialog nun ganz gezielt mit den andersdenkenden Gruppierungen zu suchen. Auch wenn es ein hohes Maß an Überwindung und viel Geduld kostet. Dabei gilt es etwa auch, die Logik von Corona-Leugnern zu verstehen. Lehnen wir das grundweg ab, reißt jeglicher Faden der Kommunikation und die Spannungen verschärfen sich immer weiter. So wäre niemandem geholfen. Und könnte es uns nicht vielleicht sogar gelingen, die Krise als Chance zum Wandel zu begreifen? Könnten wir aus der Krise nicht lernen, wie wir die Zukunftsfähigkeit von Gesellschaft, Politik und Wirtschaft erhöhen? Es gibt neben Corona ja noch viele andere Themen, die ebenfalls brisant sind. Vom Klimawandel über die Fragilität globaler Lieferketten bis hin zu Arbeitsbedingungen in systemrelevanten Berufen, soziale Spannungen zwischen Arm und Reich oder Krieg. Dir fällt bestimmt auch noch viel mehr ein, wo in unserer Welt der Schuh kräftig drückt und wo du dir Wandel wünschst. Willst du etwas in deinem Unternehmen verändern oder neue politische Wege gehen? Dann denk mal darüber nach, welche drei Dinge uns die Corona-Krise verdeutlicht hat. Vielleicht kannst du sie für deinen ganz persönlichen Wandel nutzen. Erstens, die Krise hat uns alle persönlich betroffen und damit viel verändert. Stelle also auch für dein Herzensthema heraus, warum es die Menschen etwas angeht. Was gewinnen sie, wenn sie beim von dir anvisierten Wandel mitmachen? Was verlieren sie, wenn sie sich weigern? Zweitens haben wir von Corona gelernt, es gibt oft keine vorgefertigten Lösungen. Das bedeutet, dass wir uns als Interessengruppe völlig neu und möglichst aufgeschlossen untereinander vernetzen müssen, um nach neuen Lösungen zu suchen. Wenn wir dabei nicht gegeneinander oder nebeneinander arbeiten, sondern an einem Strang ziehen, wird ein ungeheures Potenzial freigesetzt und das Problem viel schneller gelöst. Und drittens haben wir gelernt, die Zeit als entscheidenden Erfolgsfaktor zu nutzen. Es gab keine Zeit, langwierige Analysen abzuwarten. Es musste gehandelt werden. Für dich und den von dir angestrebten Wandel heißt das, dass du ruhig auch den Mut haben solltest, unmittelbar Erfahrungen zu sammeln. Learning by doing. Sieh es mal so. Schwimmen hat man dir wahrscheinlich auch nicht mit Erklärungen aus dem Lehrbuch beigebracht, oder? Am besten übt man im Wasser, lässt sich beraten und probiert aus. Aber was bedeutet Wandel nun für die Autoren selbst? Welche Bedeutung hatte hier die Logik der anderen? Wenn Lyanda Mpawa als Kind von der Schule nach Hause kam, wusste er nie, wen er dort alles antreffen würde. Ständig hatten sie Besuch, für den er und seine Geschwister ihr gemeinsames Zimmer räumten. Seine Mutter arbeitete als Krankenschwester und es war ganz normal, dass sie Kinder aus dem Krankenhaus mitbrachte. Die Kleinen sollten noch zu Kräften kommen, bevor sie den oft weiten Heimweg antraten. Hat es Lyanda Mpawa gestört? Nein, er kannte es nicht anders. Für ihn war das Normalität. Teilen, Anteilnahme und Empathie. Das sind Elemente, die tief in der südafrikanischen Kultur verwurzelt sind. Das Wir kommt vor dem Ich. Mehr noch, es wird davon ausgegangen, dass der Mensch nur durch andere zum Menschen wird. Man nennt diese Geisteshaltung Ubuntu. Sie steht im krassen Gegensatz zum Individualismus der westlichen Kultur. Diese Kultur lernte Lyanda Mpawa erst kennen, als er viele Jahre später ins Exil nach Deutschland flüchtete. Er kehrte seiner Heimat den Rücken, nachdem er für seinen Kampf gegen die Apartheid für mehrere Jahre ins Gefängnis gesteckt wurde. Das neue Leben im Deutschland der 80er Jahre veränderte Lyanda Mpawa. Die Herausforderung? Er wollte von der deutschen Kultur so viel lernen, wie es irgend ging, ohne dabei seine Identität zu verleugnen oder zu verlieren. In Berlin beendete er sein Architekturstudium und als er im Jahr 2000 mit den ersten fertigen Bauprojekten im Arbeitsportfolio nach Kapstadt zurückkehrte, nahm er auch noch eine wichtige Erkenntnis mit. Jede Gesellschaft birgt ihre spezifischen Herausforderungen, denen man sich nur im Dialog stellen kann. Mpawa erkannte, dass die Welt ein dynamischer Ort ist, der durch verschiedene Sichtweisen bereichert wird. Es ist ein Credo, das auch heute noch seine Geschäftsbeziehungen und seine Architektur beeinflusst. Vom Bau der südafrikanischen Botschaft in Berlin wechselte Mpawa zu einer Arbeit, die sich dem sozialen Wandel in den Townships Südafrikas widmet. Noch dazu in einem Land, in dem Architektur einen wesentlich geringeren Stellenwert einnimmt als in Deutschland. Ihm ist wichtig, dass auch in den Townships mit wenig Ressourcen innovative, preisgünstige und umweltfreundliche Wohnhäuser gebaut werden können. Lyanda Mpawa nennt das Design für sozialen Wandel. Es geht ihm darum, Gebäude und Einrichtungen zu entwickeln, für die sich die Menschen des Townships mitverantwortlich fühlen. Dafür braucht es den direkten Austausch. Die Bewohner sollen merken, das ist unser Park, unser Spielplatz, unser Gemeindehaus. Es hat Wert und ist keine Müllhalde. Durch ihre Partizipation am Bau übernehmen sie Verantwortung. Bei den Sandhäusern, die Lyanda Mpawa entwirft, helfen die Menschen vor Ort beispielsweise dabei, Sandsäcke zu befüllen, die später als Gerüst des Hauses aufgeschichtet und dann verputzt werden. Hier einfach für den sozialen Wohnungsbau große Wohnblöcke wie in Europa hinzupflanzen, würde die Menschen entfremden und entwurzeln. So ein riesiger Wohnblock würde vielleicht die Raumprobleme lösen und die Wellblechhütten verschwinden lassen, aber er wäre wie ein von Außerirdischen abgeworfenes UFO. Seine Sandhäuser sieht Mpawa daher als guten Kompromiss für die verschiedenen Bedürfnisse. Hast du es auch gerne, wenn du weißt, was der Tag so bringt? Wenn du vorhersehen kannst, dass du deinen geliebten Kaffee zu einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Ort trinken kannst? Und freust du dich, wenn du im Urlaub an einen schon bekannten Ort zurückkehrst, weil es sich so schön vertraut anfühlt? Das ist ganz normal. Wir Menschen haben ein großes Bedürfnis nach Klarheit, Ordnung und Sicherheit. Aber auch wie sein Co-Autor Lyanda Mpawa sieht Klaus Doppler die Zeichen der Zeit auf Wandel gepolt. Laut dem Manager und Berater leben wir in einer sogenannten VUCA-Zeit. VUCA? Das Akronym steht für Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität. Wir können es uns in einer zunehmend komplexen Welt nicht mehr leisten, uns nur am Altvertrauten festzuhalten und unser Leben an der Vergangenheit auszurichten. Das wäre ein wenig so, als würdest du im Auto den Blick fest auf den Rückspiegel heften, während du nach vorne fährst. Denken wir also nochmal an den Anfang zurück. Ja, die Welt ist ein globales Dorf geworden. Doch laut Doppler sollte uns dieser Wandel keine Angst machen, solange wir offen bleiben, die Logik der anderen zu verstehen. Diese Sichtweise habe sein eigenes Leben immer bereichert. Vom Klosterleben über seine Arbeit als Psychologe und Berater von Managern bis hin zu Hilfsprojekten in Südafrika, die er mit seiner Frau auf die Beine gestellt hat. Doppler beschreibt seine Vorgehensweise als heitere Besessenheit. Besessenheit, weil er im Leben immer wieder leidenschaftlich für Wandel gekämpft hat. Heiterkeit, weil es ihm half, nicht zu verzweifeln, wenn mal etwas schief ging. Er ist sich sicher, wenn man sich selbst nicht zu wichtig nimmt, wird man eher zum Impulsgeber für andere, statt sich festzubeißen. Wir sollten uns also zuversichtlich den Herausforderungen unserer modernen Welt stellen. Denn wenn wir keine Angst davor haben, Einfachheit und Eindeutigkeit zu verlieren, befreien wir uns auch von falschen Sicherheiten. Permanenter Wandel bedeutet, manchmal auf die Nase zu fallen, während man neue Ansätze ausprobiert und mit Lösungen experimentiert. Besser als zu erstarren ist es aber allemal. Wir leben in einem globalen Dorf. Anstatt uns einfach in unser Schneckenhaus zurückzuziehen, müssen wir uns dem Weltgeschehen nun stellen und uns zunehmend mit anderen austauschen. Ein großer Wandel, der aber überhaupt nichts Schlechtes bedeuten muss. Die Welt, in der wir leben, erfordert eine neue dynamische Denkweise von uns. Wie wir mit anderen zusammenleben, lässt sich schließlich nicht für immer und ewig festschreiben. Doch wir können gemeinsam versuchen, möglichst offen und flexibel auf die Herausforderungen unserer Zeit zu reagieren. Zukunftsfähig zu sein bedeutet schließlich, sich ständig zu verändern und dazuzulernen. Sei bereit, nicht nur die Logik der anderen, sondern auch deine eigene Sichtweise immer wieder zu hinterfragen.